Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit auch endlich mal wieder zu einer Top 5 Episode. Denn wir haben uns heute überlegt, nachdem wir ja schon früher in diesem Jahr uns um die 5 besten Bosskämpfe Gedanken gemacht haben, wollen wir heute mal picken, was uns da besonders negativ hängen geblieben ist, also die 5 miesesten Bosse, die wir in Spielen mal erlebt haben. Ja, ich bin Timo und begrüße bei mir den Carsten. Grüß dich, Carsten.
Hallo, Timo.
Und den Robert. Hi.
Hi.
Ja, ich habe ja schon damals, also ich persönlich habe ja damals schon festgestellt, als ich mir überlegt habe, so was sind eigentlich die besten Bosskämpfe, die ich bislang so gesehen habe, dass ich eigentlich mich mehr an die Gegner zurückerinnert habe, die besonders schlechte Mechaniken besaßen oder irgendwie so zu einem unbefriedigenden Ende geführt haben oder einfach ungehörig schwer waren im Vergleich zu dem, was man vorher erlebt hat. Und aufgrund dessen auch haben wir uns damals schon entschieden, dass wir auch mal die Gegenfolge zu den besten Bossen machen müssen. Und das wollen wir heute mal machen. Wie sieht's denn eigentlich bei euch so aus? Was ist denn das letzte Spiel, in dem ihr einen Endboss oder einen Bosskampf erlebt habt? So jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, Carsten?
Das war bei mir Super Mario Odyssey. Und der Bosskampf war absolut awesome.
So wie das ganze Spiel vermutlich, ne?
Ja, mit Sicherheit.
Erzählung hält sich in Grenzen, merke ich. Aber es ist bei mir genauso. Bei mir ist es auch, ich sitze immer noch an Mario Odyssey und habe auch da natürlich dann auch den letzten Bosskampf gehabt. Bin jetzt im Postgame oder eigentlich da, wo das Spiel gerade erst anfängt, habe ich das Gefühl, wenn man einmal so alles gesehen hat, dann geht das Spiel so richtig los, wie auch die letzten Mario-Spiele eigentlich auch so gewesen sind. Fand ich auf jeden Fall, wie man es von den 3D-Mario-Spielen eigentlich gewohnt ist, dass da immer eine Spielmechanik im Vordergrund steht, die dann von dem Boss benötigt wird, um ihn zu besiegen. Und das macht auch hier sehr viel Spaß. Genau wie bei früheren Mario-Spielen auch. Robert, Destiny-Bosse, gibt's da sowas? Ich weiß nicht, was war bei dir das letzte Spiel, wo du im Bosskampf gehabt hast?
Stimmt! Jetzt, wo du es sagst. Weil ich habe da eigentlich händeringend nach dem Spiel gesucht, weil da merkt man schon, ich habe meine Trophäen geguckt und so Mass Effect Andromeda oder so hatte ich letztens irgendwann über Monate durchgespielt. Da waren nicht so wirklich Bosse, sondern eher so Szenarien.
Obwohl ich bei Mass Effect Andromeda den Endboss auch ganz cool finde, beziehungsweise alles, was da so passiert. Ja, schon.
Was denn? Kann man so eine Spoiler sagen?
Naja, den einen Typen, der da halt immer mal wieder auftaucht.
Einen Typen.
Oh
Mann. Aber Moment. Ich mache mir gerade Sorgen um das.
Aber auch alles, was so dazu hinleitet, also wie das inszeniert ist. Also nicht der Kampf an sich, sondern wie man zu diesem Kampf hinkommt.
Ach so, ja, cool. Stimmt. Es gab so einen Alien-Typ. Ja. Richtig. Okay, das habe ich auch vergessen. Eigentlich dachte ich, okay, das letzte Spiel war wohl Marvel Heroes Omega, dieses MMORPG auf Konsole mit Marvel-Helden. Weil das hat auf jeden Fall Bosse sehr klassisch strukturiert und wurde ja letztes Wochenende eingestampft und alle Mitarbeiter von Gazillion, den Entwickler, wurden gefeuert am Tag vor Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Richtig, unfortunate, so ein Verlauf, ja. Also das finde ich sehr, sehr schlimm für die Leute, die da gearbeitet haben. Ich dachte, das wäre das letzte Spiel. Aber tatsächlich Destiny 2, der letzte Boss. Spoiler, es gibt einen Boss am Ende von Destiny. Ja, der wird wohl der letzte gewesen sein. Und den habe ich dann wohl zweimal bekämpft, weil ich von den 3 Charakteren, die ich hatte, nur 2 durch das Spiel gebracht habe. Ich musste es ein drittes Mal machen und dann habe ich Platinum im Spiel, also die Platinum-Trophäe. Und da merkt man, wie sehr ich Destiny 2 mag, weil ich es nicht mal über mich gebracht habe, das hinzukriegen.
Okay.
Ja, das wäre das Letzte. Und das ist halt so ein klassisch, das ist ein Bosskampf, ne? So, da gibt's Phasen, man macht Sachen oft dreimal. So, man schießt auf den Kopf oder so. Für Maximum Damage. Genau, also da so, ja.
Ja, cool. Da lag ich ja gar nicht so falsch.
Ich meine, seien wir uns ehrlich, ne? Der richtig schlimme Bossgegner ist ja das echte Leben.
Ja.
Den bekämpf ich halt jeden Tag.
Ja, ja. Das, also, da geht's uns nicht anders.
Mit Erfolg hoffentlich.
Ja, es gibt halt keine Achievements so. Oder nur manchmal.
Ja, und die Credits sieht man nicht.
Die werden hoffentlich noch ein bisschen dauern, bis die Credits kommen. Die, bis sie in Stein gemeißelt werden, ja. Oder so ähnlich.
Das ist jetzt richtig traurig. Jetzt können wir neu anfangen.
Oh je, ich weiß nicht. Also es kann auch sein, dass einige von den Bossen, die ich mir ausgesucht habe, auch ein bisschen traurig sind. Überhaupt, also wir haben uns jetzt jeder 5 Bosse überlegt. Keiner weiß, was der andere sich ausgesucht hat bislang oder hat höchstens eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass ich mit jedem von euch genau eine Überschneidung habe.
Okay.
Dann bin ich sehr gespannt.
Ich weiß nicht, was Robert hat, aber ich weiß, ich hatte eben ja schon vermutet, dass ich mit dir auf jeden Fall eine Überschneidung habe.
Mhm. Ich denke, ich habe keine Überschneidung.
Okay, interessant. Ja, nach welchen Kriterien seid ihr denn vorgegangen? Habt ihr irgendwie eher jüngere Spiele genommen, die euch da in Erinnerung geblieben sind? Oder habt ihr recherchiert, was andere Leute so als miese Bosskämpfe sich oder gepickt haben? Und habt ihr euch daran so entlang gehangelt? Wie habt ihr das gemacht?
Gut, ich habe mir im Internet mal so Top-10-Listen angeguckt, die Top-10-Worst-Bosses of all times. Aber das sind halt größtenteils alles so Spiele dann auch gewesen, die ich nie gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich sie ja nicht nehmen.
Klar.
Weil ich sie halt nicht gespielt habe. Und dann bin ich halt so meine Steam-Bibliothek durchgegangen und habe mal so überlegt, was ich so damals so gespielt habe und was ich jetzt so an Xbox-Spielen rumstehen habe und sowas alles. Und also es gibt, wenn man an so schlechte Bosse denkt oder wenn ich daran denke, kommen mir immer so ein, zwei in den Sinn, bei denen ich echt frustriert war, beziehungsweise wie ich nachher auch noch bei einem weiter eher näher drauf eingehen werde, wo ich einfach enttäuscht war. Und ja, die sind mir halt so im Kopf geblieben. Und bei den anderen Plätzen musste ich halt auch schon echt lange überlegen, was man da nehmen könnte. Weil die so richtig schlechte Bosskämpfe sind mir halt irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Also da musste ich halt echt hart drüber nachdenken.
Okay.
Wie war das bei dir, Robert?
Ja, Mann, ich wollte irgendeinen blöden Witz bauen, wie immer, das fällt mir nichts ein. Also, was ich sagen muss, also im Vorfeld darüber Bosskämpfe nachdenken, ist mein Problem ist, ich glaube, ich finde Bosskämpfe mittlerweile oder eigentlich immer grundsätzlich ein bisschen schlecht. So. Also das eigentlich, wenn ich mich an einen Bosskampf erinnern kann, ist es meistens eher negativ. Also ich glaube, Timo, du hast es eben gesagt, ne? Oder so. Also das heißt, ein Bosskampf, zum Beispiel, ich habe ja vergessen, dass Destiny 2 einen Bosskampf hatte, weil musste machen und es ging. Also es hielt mich nicht auf und ich war auch froh drum. Und sobald ein Bosskampf einem ja am Fortschreiten im Spiel aufhält, ist es ja nervig. Andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, Bosskämpfe bei mir, entweder ist ein Zeichen für Senilität und ihr könnt dann sagen, ja, wir haben gewusst, dass Robert früh senil wird, weil er nicht mehr wusste, welche Bosskämpfe er hatte im Leben, bei dieser Sendung damals. Oder es ist einfach irgendwie, das ist inhärent bei Bosskämpfen, dass man nach einer Zeit einfach gar nicht mehr weiß, dass die da waren. Und so habe ich auch irgendwann es gibt sogar eine Liste von 100 schlechten Bossen oder so online, habe ich schon einfach nur mal gegengeprüft. Also es gibt ein paar Bosse, die kommen mir sofort in Erinnerung. Aber ich wollte halt nochmal gucken, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder so, ne? Weil es tatsächlich, da liest man die Liste und denkt, oh ja, stimmt, das war ja auch noch und so. Und da man eine Liste mit 100 füllen kann, ist klar, also es gibt ganz viele Bosse, wo man sagt, die waren irgendwie in irgendeiner Hinsicht schlecht. Ja.
Ja, also ich hab in, also, warst du durch?
Ja, schon. Ich meine, ich wollte halt, und ein Problem hatte ich auch, ich könnte eigentlich alle Dark Souls 3 Bosse oder so nennen.
Was? Dark Souls 3?
Dark Souls 3? Ich kam nicht klar, irgendwie. Und Bloodborne 2 auf jeden Fall hätte ich, also, aber das Problem bei dem Spiel war ein bisschen, also Bloodborne hatte ich mit einem Boss, dieses Orphan of Eos oder so, oder wie heißt das noch? Orphan, dieses Orphan-Dings.
Ist das aus dem DLC?
Nee, oder Orphan of Kos, ist das im DLC? Ich weiß nicht.
Das ist der letzte Endgegner im DLC, meine ich.
Ach so, also ich habe auf jeden Fall Probleme gehabt, aber das Problem bei dem Spiel ist tatsächlich, dass man, also wenn man es schafft, dann wandelt sich die Frustration in Freude. Und dann ist halt schlecht, aber ich finde teilweise so Bosse, an denen ich ewig gesessen habe, die müssen nicht unbedingt im Nachhinein schlecht sein, will ich nur damit sagen. Also manchmal fand ich das in der Situation schlecht und da ist man fast davor, irgendwie zu sagen, ich würde einen Controller schmeißen, wenn ich nicht total pleite wäre immer die ganze Zeit. aber danach ist es okay. Also es ist auch so eine Geschichte. Ne? Es gibt es situativ schlechte. Und ich glaube, bei mir geht es eher um so eine vergangene, also so eine erinnerte, schlechte Geschichte mit dem Boss. Also das ist im Nachhinein, nach viel vergangener Zeit, halt noch schlecht in Erinnerung geblieben.
Was mir gerade einfällt, wo du sagst, Controller durch die Gegend schmeißen, das hatte ich quasi das letzte Mal bei Metroid Samus Returns. Da gibt es einen Boss, der eigentlich gar nicht schwierig war und eigentlich auch gar nicht so frustrierend, aber der hatte einfach eine Mechanik, die sich mir nicht erschlossen hat. Also wenn man dann halt einfach irgendwie nicht weiß, was man tun soll, ist das halt auch total bescheuert. Und man sitzt dann da und denkt sich, was wollt ihr denn von mir? Ich mach doch schon. Was soll ich denn noch machen? Und dann ist es irgendwie so eine total dumm gelöste Sache. Also ich kann das ja mal, ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Seid ihr da durch?
Leider
noch nicht. Durch.
Also, dann erzähle ich es nicht. Obwohl, soll ich es erzählen? Nein, ich lasse es. Aber da war ich sehr frustriert. Es ist kein Metroid oder so, es ist ein anderer Boss. Und ich habe Dinge versucht und andere Dinge waren die Lösung. Und dann dachte ich mir, aber das, was ich gemacht habe, war doch das Gleiche. Warum funktioniert es denn nicht? Und war sehr erbost.
Ja, verstehe ich. Also bei mir ist das so, dass ich es eigentlich immer sehr nett finde, wenn ich so Spiele wie Mario oder Zelda spiele, wo einfach Mechaniken im Vordergrund stehen, also keine Ahnung, du sammelst irgendwann den Boomerang ein und spielst dich dann halt durch einen Levelabschnitt oder einen Dungeon, der halt voll darauf setzt, dass du diesen Boomerang überall einsetzt und dann wirst du halt da nochmal geprüft am Ende und dann geht's halt im nächsten Dungeon mit einer völlig neuen Mechanik weiter. Das ist ja so das, was dieses klassische Boss-Design, also so eine Prüfung, die dann gibt, wo du nochmal alles anwenden musst, was du bis dahin gelernt hast und dann geht's halt weiter. Und dann gibt's halt aber auch Spiele, wo du eher so einen Story-Antagonisten hast, der dir am Ende des Spiels einfach nochmal vorgesetzt wird und man aber keinen Plan hatte, was da jetzt noch passieren soll. Also da macht dann irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Da habe ich auch zwei Beispiele, glaube ich, hier mindestens in meiner Liste, wo das dann nochmal deutlich wird, was ich da genau meine. Sowas finde ich dann bescheuert. Also wenn du am Ende des Spiels einfach nicht weiterkommst, weil der Gegner einfach zu schwer wird oder so, oder einfach irgendwas von dir abverlangt, was du bis dahin noch nie gemacht hast, das finde ich dann teilweise schon unfair. Und da kann ich dann auch Leute verstehen, die dann sagen, okay, ich habe dann an der Stelle den Controller weggeworfen oder weggelegt, je nachdem, was für ein Gemüt man hat, und mir das Ende dann auf YouTube angeschaut.
Ja.
Da gibt es sehr, sehr viele, auch jüngere Beispiele, die da ganz krass sind und was ich auch überhaupt nicht verstehe, warum man das dann so gehandhabt hat.
Also ich finde es auch ein bisschen vergleichbar wie bei uns in der Studienordnung damals in Diplom, Magister war anders.
Okay.
Hat man die ganze Zeit studiert und Klausuren gehalten, die waren mündlich, die Klausuren. Oder man hat Hausarbeiten abgegeben. Und dann am Ende, wo alle Noten gebildet werden, mussten die Diplomleute schriftliche Prüfungen mit handschriftlich machen, abgeben. Und das haben die jahrelang nicht gemacht. Und das fand ich auch, das ist so ein richtig fieser Bosskampf. So. Ne, ihr habt nie ohne Unterlagen gearbeitet, das ganze Studium lang. Und jetzt müsst ihr auch noch schreiben. Und ne, die Hände von den Leuten sind alle natürlich vollkommen, die Muskel in den Händen können gar nicht mehr einen Stift so lange halten und so. Ich fand das richtig fies. Also,
ja, es sind diese alten Studienordnungen. Das war bei uns früher auch so, dass irgendwie die Diplomprüfungen alle innerhalb von 2 Wochen abgeleistet werden mussten und das ganze Studium umfassten, wo du immer nur Teilnahmscheine bekommen hast. Das haben sie später dann auch abgeändert und abgeschwächt, weil es doch ein bisschen zu krass war. Ja. Ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ja, ja.
Also man, im Leben leider kann man nicht einen Entwickler über Twitter anschreien oder so, sondern muss es halt hinnehmen. Aber zum Glück, die Studienordnung gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist auch eine Verbesserung.
Ja, ja.
Vor allen Dingen, irgendein armer Mitarbeiter muss so Klausuren dann lesen. Das habe ich damals noch nicht bedacht. Ja, und dann ne, so handschriftliches, naja. Ja, aber ja, das stimmt. Also Bosskämpfe, die können am Ende des Spiels sehr viel halt ausmachen und kaputt machen auch.
Mhm. Ja, bei den Bossen, die mir sofort eingefallen sind, das waren alles solche Beispiele, wo die einfach irgendwie völlig aus dem Korsett gefallen sind und eigentlich gar nicht zum Spiel passten. Da sind mir sofort 3 Beispiele eingefallen.
Ich habe eine Vermutung.
Ja, ja, ich auch jetzt.
Mhm. Also beziehungsweise ich,
Ja.
Okay, ich bin gespannt. Ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Also ich habe keine bestimmte Reihenfolge. Ich habe einfach 5 Bosse mir ausgesucht und ist jetzt egal, da ist keine Nummer 1 dabei und ich glaube, die sind alle so auf einer Ebene.
Okay.
Wer soll anfangen? Soll ich einfach mal den Anfang machen?
Ja, mach mal.
Mach doch mal.
Ja, dann fange ich doch gleich mit dem jüngsten Spiel in meiner Liste an, nämlich Quantum Break.
Oh, mind blown, wie, was? Ach so, da war auch, Moment.
Da war auch was. Oh, Robert, was ist los?
Nicht doch, ich glaube, jetzt kommen Erinnerungen hoch. Ja, erzähl ich mal.
Ja, also wir haben über dieses Spiel in Länge in einem Podcast gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier spoilern darf, aber es gibt tatsächlich in dem Spiel einen Endboss-Kampf.
Es ist mehr als ein Jahr her, ich glaube, wir können sagen.
Ja, also alle, wenn man jetzt diese Episode hört, wir reden hauptsächlich über Endbosse, dann müssen wir auch schon irgendwie das Spiel spoilern so ein bisschen.
Okay, ich könnte Kapitelmarken setzen. Ich setze mir mal einen Marker für Quantum Break. Okay, ja, Paul Serene ist ein Charakter, den man da besiegen muss, der auch eigentlich das ganze Spiel über begleitet, der Antagonist ist, aber mehr so storybezogen. Eigentlich dieses typische Beispiel für ein Spiel, was super spannend und ganz, ganz toll erzählt ist.
Und man kann auch sagen, das ist Littlefinger von Game of Thrones.
Ja, genau. Nicht? Mhm. Ja. Also einfach enorm gut inszeniert, dieses Spiel. Und dann kommt am Ende einfach dieser Bosskampf, der irgendwie das ganze Spiel kaputt macht. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, die das Spiel genau an der Stelle dann abgebrochen haben und sich am Ende den Abspann auf YouTube angeschaut haben, weil das einfach nicht mehr ging. Und das kann einfach nicht sein. Also es ist so ein Bosskampf, der sich auch über mehrere Ebenen hinwegzieht, die man alle wiederholen muss, sobald man dann irgendwann stirbt. Und das macht einfach überhaupt keinen Spaß, ne? Das ist einfach ein Gegner.
Moment, da war ein Cutscene auch davor. Man musste immer ein Cutscene erleben. Ah, ja, das war, oh Mann.
Ich hab's nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, aber du hast es, glaube ich, getan.
Und ja.
Ich glaube, du hast auch ziemlich viel gelitten bei.
Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich hab Rage getweetet drüber und jetzt habe ich es vergessen. Ja, weil auf schwer war das halt so. Der hatte halt so eine ganz fiese Attacke. Also der Kampf findet in einem Schwimmbad statt.
Genau, ohne wo Wasser. Diese Zeitmaschine aufgebaut ist, ja.
Genau. Und der hat so fiese Zeitgranaten, die so rot sind. Und die kündigen sich halt an mit einfach so einem roten Licht, was erstmal so nicht so hell ist. Und dann merkt man, ah, ich muss hier weg, wo ich bin. Und mir war halt nicht klar, welche Laufwege ich nehmen muss, um da zu entkommen. Und auch schwer war das halt so, einmal davon irgendwie getroffen und dann war es eigentlich vorbei. Und man muss auch irgendwie, glaube ich, Gegner auch bekämpfen dabei. Und ich glaube halt 3 Phasen oder so. Und ja, da bin ich wirklich ziemlich ausgerastet, habe halt gemerkt, dass es anderen so geht. Und okay, ich muss das halt irgendwie auf schwer spielen, ja. Muss man nicht, ja. Wenn man Erfolg nicht haben will. Auf normal hat man ein paar Chancen mehr, aber das war schon sehr nervig. Das stimmt, das habe ich vollkommen verdrängt.
Ja, es ist halt auch so blöd aufgebaut. Du kannst da nicht richtig in Deckung gehen. Das ist nicht so ein Gears of War, wo überall Blöcke stehen, rein zufällig, damit du da in Deckung gehen kannst, sondern da gibt's halt genau einen Raum, in den du dich zurückziehen kannst. Und wenn du da drin stehst und einfach abwartest, ich glaube, da kann man auch relativ lange drin verbleiben, dann ist das einfach so eine nervige Situation, in der du dich befindest, weil das Spiel irgendwie nicht darauf vorbereitet ist, dass sich jemand in diesem Raum da verschanzt. Das heißt, die Sounds wiederholen sich die ganze Zeit, die Sprüche von Paul Serene wiederholen sich die ganze Zeit und es ist einfach nur nervig. Also ich weiß nicht, das ist nicht fertig geworden an der Stelle, glaube ich. Das kann ich mir nicht anders erklären. Das kann nicht die Absicht gewesen sein, das Spiel so zu Ende zu bringen in einem so nervigen Bosskampf. Ja. Und das ist das jüngste Spiel in meiner Reihe, eigentlich das beste Beispiel auch für einen Bosskampf, der eigentlich überhaupt nicht zum Spiel passt. Und das hätte man noch anders zu Ende bringen können.
Ich Hans besser, weil ich habe nicht den Bosskampf. In 4K ist es einfach klar, da kann man es viel besser. ja, schade. Ja, das habe ich auch vergessen. Ja, das stimmt. Das war richtig nervig. Ich meine, tatsächlich, das war auch so ein Boss, wenn man sich einfach dann irgendwann einen Guide sich angeschaut hat auf YouTube, dann wusste ich einfach, ich muss irgendwie diagonal laufen und dann ging's irgendwie, ne? Also das heißt, man muss vorsichtig sein, aber dann war ein bisschen leichter. Das war, irgendwie fühlt sich das unfair an auch, ne? Also, ja.
Carsten, mach du doch mal weiter. Was ist bei dir ein erwähnenswerter Bosskampf?
da kann ich Robert fast zitieren von eben. Allerdings hatte er das falsche Spiel genannt und nämlich ist Dark Souls 3 nicht ein kompletter Endkampf, sondern Dark Souls 2. Also jeder Endkampf oder jeder Bosskampf in Dark Souls 2 ist großer Müll, muss ich sagen. Ich hasse dieses Spiel. Aber besonders rauskristallisiert hat sich da bei mir ein optionaler Bus.
Genau. Ein optionaler Bus, der finde ich besonders gemein.
Das sind die nur selten fahren und man nicht weiß, wo und so. Ein optionaler Boss, und zwar die Royal Red Authority. Ich weiß nicht, Robert, hast du den zweiten Teil gespielt?
Nee, habe ich nie.
Ein Glück. Die Royal Red Authority, das ist so ein das sind Ratten. Also erstmal kommt man in diesen Bossraum rein und es gibt eine riesige Ratte, die auf so einem Felsvorsprung sitzt und schläft. Und vor einem sind 4 oder 5 kleine Ratten, die Toxic-Schaden machen, glaube ich. Oder einen versteinern. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, wenn sie in deiner Nähe sind und dich angreifen, es kommt da so eine Leiste, die relativ schnell steigt und wenn die voll ist, bist du tot. So, glaube ich, lief das ab. Das heißt, man muss erst diese 5 Ratten schnell besiegen, bevor dann halt diese große Ratte kommt, die dann halt auch recht schnell aufwacht und sich in den Kampf einmischt. Und das ist einfach absoluter mieser Bullshit, der da passiert, weil das einfach, man muss sich nachher um diese große Ratte kümmern, aber wenn man immer noch kleine Ratten übrig hat, nerven die einen die ganze Zeit und also da bin ich so oft gestorben. Zum Glück ist ein Bonfire direkt vor dem Bossraum und zum Glück ist der Boss auch nur optional. Aber das war ein Mist, also das war wirklich schlimm. Und die große Ratte an sich ist auch gar nicht so schwer, verhält sich so ein bisschen, er wird immer gesagt, wie Sif aus Teil 1, dieser Hund mit dem Schwert im Mund, nur dass die Ratte halt kein Schwert im Mund hat. Aber mit diesen kleinen Ratten zusammen ist das totaler Bullshit. Und das hat Dark Souls 2 ja generell ziemlich häufig gemacht, dass sie einfach Bosse schwieriger gemacht haben, indem sie einfach eine höhere Anzahl an Gegnern als Boss präsentiert haben. Was einfach schrecklich ist. Hm. Und das Spiel unnötig verkompliziert und einfach keine coolen Bosskämpfe mehr hatte, so wie in Teil 1 zum Beispiel.
Okay. Habe ich leider nie gespielt.
Sei froh. Dark Souls 1 und Dark Souls 3 sind mega, aber Dark Souls 2 ist totaler Müll.
Aber es ist trotzdem zweimal gekauft.
Ja, eigentlich dreimal. Also ich habe es damals auf dem PC gespielt und war eigentlich auch begeistert ist das Fall. Am Anfang war ich begeistert, aber dann kristallisiert sich irgendwie später so raus dieses, okay, ich habe hier einen Fehlkauf, aber ich muss das jetzt spielen, weil ich es eigentlich toll finde, also den ersten Teil zumindest.
Hashtag Carsten ist das Problem.
Wow. Ja, dann habe ich halt den zweiten Teil einmal so durchgespielt und dann habe ich mir, also den habe ich mir auf dem PC gekauft, dann habe ich mir damals noch dieses Update, dieses Scholar of the First Sin Update auf dem PC gekauft und jetzt letztens im Sale habe ich mir auf der Xbox das Spiel auch nochmal gekauft, weil ich mir dachte, geil, dann kann ich es halt auf der Xbox nochmal spielen, aber habe es angeworfen und angeschmissen und es ist halt einfach schlecht und ich habe nach dem ersten Level schon wieder hätte ich kotzen können. Ah! Das ist ganz furchtbares Game Design. Mir gefällt's nicht.
Ja, ich mag aber trotzdem die Herangehensweise von dir, weil du irgendwie ein Spiel gepickt hast, was der Nachfolger von einem Teil ist, wo die Bosse einfach hoch gelobt wurden. Mhm. Und was genau jetzt an dem Punkt versagt. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Titel für diesen Podcast, dass du das so mit reingebracht hast. So quasi also, von oben herab.
Ich muss Robert auch so ein bisschen recht geben, auch in Dark Souls 3 gibt's schlechte Bosse oder schlimme Bosse, die halt die man halt einfach vergessen kann. Also, aber mir würde jetzt so spontan halt auch nicht direkt einer einfallen, muss ich sagen.
Da war halt einer, der hat sich immer so reproduziert, so ein Ritter oder so. Und der hat mich genervt.
Ach, die Abyss Watchers.
Ja, kann es sein? Ja, wahrscheinlich.
In dieser Kathedrale. Nicht in der Kathedrale. Ach nee, oh ja doch. Kathedrale, da gab es diese, wie heißen die denn? Diese Abgrunddiakonen auf Deutsch, glaube ich. Das war halt auch irgendwie so ein rotes Licht, was immer in mehrere Gegner reingegangen ist. Und
ja, genau.
Okay. Das war auch nervig, weil es halt auch wieder so ein Boss war, der halt auch aus vielen Gegnern bestand, die dich alle angegriffen haben.
Ja.
Aber sonst, also der war zwar leicht, aber nachher auch so ein bisschen nervig, wenn man ihn nicht direkt geschafft hatte. Aber der war halt nicht so schlimm wie alle anderen Bosse in Dark Souls 2. Hm. Aber ja, da gebe ich dir recht. Aber das, ja, war halt auch wieder so ein Mob-Boss, nennt es sich, glaube ich. Das war in Dark Souls 2 halt einfach jeder, also fast jeder Boss.
Hm.
Super nervig.
Okay, Robert, was hast du?
Jo, fange ich an mit einem Boss, der diesen Aspekt von Quantum Break so ein bisschen weiterführt. Also ein Boss, der eigentlich halt das ganze Spiel ein bisschen kaputt macht.
Mhm.
Weil eigentlich halt das Schwerste, was im gesamten Spiel ist. Und das war auf der Sega Mega Drive Spider-Man, oder es hieß auch Spider-Man vs. Kingpin. Und es war der Kingpin. Spoiler, Kingpin ist am Ende. Und das ganze Spiel war richtig geil gemacht. Also für 16-Bit, richtig cool. Man konnte Fotos machen und die verkaufen. Und man bekämpft halt verschiedene Bosse, die man alle kennt, Electro und was weiß ich, ja. Und es geht halt darum, da ist eine Bombe, die man entschärfen muss. Man sammelt so Schlüssel ein. Und dann am Ende kommt man in die Basis vom Kingpin und entschärft die Bombe. Und dann kommt Venom und dann bekämpft man Venom. So, und es geht. Und dann hängt MJ über so irgendwie Säure oder was. Ja, und man muss Kingpin bekämpfen, während MJ halt, sie hängt an den Handgelenken und wird immer tiefer irgendwie, also hängt immer tiefer über der Säure, bis die halt drin ist und stirbt. Und das heißt, man muss immer mit so mit Spider-Man Webzeugs muss man MJ aufhalten und man muss Kingpin bekämpfen. Und er ist irgendwie der stärkste Boss im gesamten Spiel. Und man muss den super oft schlagen. Also irgendwie 16 Mal oder sowas ist es. Und es ist halt auch so, dass man begrenzte Webflüssigkeit hat im Spiel. Und am besten schützt man sich in diesem Spiel. Es ist eine tolle Idee, dass man so ein Schild halt basteln kann. Und das nimmt auch ziemlich viel Webflüssigkeit. Und immer gegen Ende hatte ich halt kaum noch Webflüssigkeit dafür übrig. Und dann schlägt er ein und dann fliegt man weg über den Bildschirm. Dann hängt MJ wieder ein Stück zu tief. Ne? Die Füße hängen schon in der Säure und so. Und nein, denkst du über MJs Zukunft nach? Was macht die dann? Und so. Und ja, das habe ich nie geschafft. Damals. Und das Ding ist ja, das Spiel hat ja keine Speicherpunkte oder sowas. Es war so ein Spiel, das man von Anfang bis Ende spielen musste. Und es waren dann immer so, keine Ahnung, 2,5 Stunden meines jungen Lebens, die ich dann investiert hatte. Ich habe da gesagt, mich motiviert, ja, dieses Mal schaffst du das. Schaffst du. So, ne? Und dann kommt man dahin, so alles nervös und Adrenalin und dann, oh, hat nicht geklappt. Und das hat mich richtig genervt. Und ich habe es erst geschafft mit Emulator dann, weil man damit halt ne, direkt davor einen Speicherpunkt machen kann. Weil es einfach, das ist halt das Gemeine damals und vielleicht nicht so das Problem heute, aber wenn ein Bosskampf halt bedeutet, dass man das ganze Spiel spielen muss, um dahin zu kommen, ist es doch ein bisschen gemein auch. Und deswegen war es besonders ungünstig, fand ich, diesen Boss so zu gestalten. Und vor allen Dingen, danach passiert auch gar nichts. Es ist eine der schlechtesten Spielenden. So, da passiert, Kingpin wird irgendwie weggeführt von der Polizei, das war's. So, okay, darauf habe ich 20 Jahre gewartet. Ja. Also okay. Ich weiß nicht, was nerviger war. Quantum Break oder Spider-Man vs. Kingpin?
Spider-Man, ja. Ich kenne das Spiel leider überhaupt nicht.
Nee, es ist wirklich ein gutes. Also es gab 16-Bit gab es ein paar gute Superhelden-Spiele und Spider-Man. Ich glaube, auf Super Nintendo war das anders. Und Mega Drive, also es war wirklich gut. Also
vielleicht ist es ja auf dieser Mega Drive Classic-Konsole mit drauf, die ich dann neulich im Saturn habe stehen sehen.
Ich glaube nicht. Teil. Ich glaube nicht. Tatsächlich.
Das ist ein Lizenzproblem.
Ich glaube, die Rechte, ne, hätten die da nicht.
Ja. Kann man bestimmt selber raufspielen.
Ja. Oh, beziehungsweise ich habe ja das Modul, ich könnte es einfach reinmachen.
Yay. Kannst es streamen auf unserem Twitch-Kanal. Ja, ich mache einfach mal weiter mit einem Spiel, was eigentlich in genau die gleiche Richtung, in die gleiche Kerbe schlägt wie mein Quantum Break Pick, nämlich der Endboss von Uncharted 2.
Aha.
Aha.
Da haben wir die Überschneidung.
ja, okay. Nee, hatte ich auch erwartet, dass einer von euch den auch gepickt hat. Für mich ist es nämlich der Boss, der das Spiel ja, eigentlich dafür sorgt, dass es dass für mich der schwächste Uncharted-Teil von den ersten dreien ist. Also ich habe nur die ersten drei gespielt, deswegen kann ich nur für die sprechen.
Geht mir genauso.
Ja. Also man hat da diese finale Konfrontation gegen, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt oder wie man ihn ausspricht.
Lazarevic oder
Lazarevic. Das ist ein russischer Name, ne?
Lazarevic. Okay, keine Ahnung.
Ja, also es ist eine Szene, die in einem Gehölz spielt, also wo nachher auch schon so Mutanten auftreten. Also es wird da schon deutlich schwieriger und auch der Weg dahin ist schon sehr, sehr schusslastig. Eigentlich das, was für mich nicht zu der Stärke von Naughty Dog-Spielen gehört. Also ich mag dann doch lieber irgendwie diese rätsellastigeren oder geschicklichkeitslastigeren Abschnitte als das, was man hier machen muss. Aber es war noch okay. Nur der Bosskampf selber, der hat mich ziemlich viele Nerven gekostet, sag ich mal so. Also es läuft irgendwie so ab, dass dass da so mehrere umgestürzte Bäume stehen. Also es sind doch, läuft doch über mehrere Ebenen hinab. Und man findet raus, dass dieser Lazarevich die anderen Menschen im Dorf hat mutieren lassen, indem er ihnen so, ich glaube, die mussten von so einem Baumharz essen, was da so blaulich geleuchtet hat.
Also dadurch wurden ja auch diese Wächter geboren, in Anführungsstrichen, die das beschützt haben vor hunderten Jahren, die da als Yetis quasi durch die Gegend laufen.
Ja. Und in dieser Szene sind halt mehrere von diesen großen Bäumen, die halt auch so offene Stellen haben, wo dieses Baumharz so rausguckt, und man besiegt oder man schwächt Lazarevich schließlich dadurch, dass man halt genau auf dieses Baumharz irgendwie eine Granate wirft oder drauf schießt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ablief. Und er halt daneben stehen muss und dann diese Explosion eben abbekommt.
Aber musste man ihn nicht auch so noch schwächen? Weil ich weiß, dass ich tausende Kugeln in den reingepumpt habe, und ja, der frisst einfach Kugeln wie Müsli zum Frühstück. So. Mhm. Einfach.
Ja, es ist halt auch das Nervige, weil, also, wenn du nicht auf leicht spielst, sondern auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, dann bist du eigentlich nur am Weglaufen in dem Kampf. Du kannst halt nicht offensiv an die Sache rangehen, sondern bist immer nur am Fliehen und musst dich halt im Umdrehen mal irgendwie orientieren, ja, wo ist er jetzt gerade, und wartest dann so ein bisschen ab, dass er dann irgendwie auf dich zukommt, und wartest du halt ab, bis er genau neben dieser Stelle steht. Also das ist halt schon mal etwas, was ich überhaupt nicht nett finde. Also was mir einfach überhaupt nicht zusagt. So ein defensiver Kampf. Also ich möchte da irgendwie ein bisschen Kontrolle haben, und das hat mir dieser Kampf halt überhaupt nicht gegeben. Und ich fand das am Ende so frustrierend, dass ich wirklich froh war, als ich das dann irgendwie geschafft hatte. Und das ist irgendwie eine Szene, die einfach überhaupt nicht mehr zu diesem Spiel passt. Genauso wenig wie die Paul Serene-Szene in Quantum Break. Ist eigentlich, also geht genau in die gleiche Kerbe, in die gleiche Richtung. Spiel an sich eigentlich ziemlich super. Und dann kommt dieser Bosskampf, der einfach frustrierend ist ohne Ende. Und wenn man es wirklich dann auf einem sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad durchspielen will, dann kann man, glaube ich, ziemlich genervt sein davon. Carsten, siehst du, glaube ich, genauso, ne? Wenn du ihn auch in deiner Liste hast.
Naja, ich habe ihn auf meinem dritten Platz.
Auf dem dritten Platz, okay.
Ich habe vorhin zur Recherche nochmal ein Video geguckt, wie der Kampf so ablief, und dann kam als erstes auch irgendwie so der Vorschlag Uncharted 2 Final Boss Trick, wo man den irgendwie recht schnell besiegen kann, indem man einfach die ganze Zeit neben ihm geduckt ist. Dann greift der Boss Nathan irgendwann und hält ihn so in die Luft. Dann muss man halt irgendwie ganz lange hier, also ganz schnell Viereck drücken, und dann macht er irgendwie, befreit er sich wieder, und dann duckt man sich wieder neben ihn und wiederholt das irgendwie so ein paar Mal, bis irgendwie der Boss dann irgendwann besiegt ist. Also kann man den auch irgendwie so.
Ist ein leicht Glitch oder was?
Ja, genau. Genau.
Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Boss, der in diese Liste reingehört. Robert, du hast den nicht in deiner Liste, ne? Aber da.
Hab ich auch vergessen. Ich hab dann Boss.
Verständlich.
Gibt es diese Bosskämpfe wirklich?
Ich glaube, Robert hat einfach bei der Stelle abgebrochen und sich das Ende auf YouTube angeschaut.
Ja. Nee, hat man ja, ich meine, ich weiß, das war so ein, ich meine, da war ein Baum und so.
Viel war, blau, dunkel,
ja,
und blau.
Ja. Ich kann mich an erinnern. Jetzt.
Dann würde ich sagen, Robert, machst du weiter, weil Carsten und ich ja jetzt denselben Boss gepickt haben quasi.
Jo, dann bleibe ich in der Vergangenheit. Und neben Boss, der nicht das ganze Spiel am Ende halt vermiest hat, sondern sowas wie so ein Stolperstein mittendrin war, wo, glaube ich, ganz viele gescheitert sind, was, glaube ich, auch ein Boss an sich nicht soll, ne?
Ja.
Das ist in 16-Bit-Spiel Star Wars. Also es gab ja die Trilogie, gab es 16-Bit auf Super Nintendo. Also die haben wirklich alle Spiele gemacht, und die sind eigentlich ganz nett.
Super Star Wars, ne?
Ja, so? Super, ja. Star Wars, genau, ja.
Das sollte
genau.
Doch auch bockschwer sein, oder?
Ja, und da gibt's halt einen Boss, also das fängt auf Tatooine an, ne? Und ich meine, ist halt klar, so Side-Scroller, es ist ein Side-Scroller, wo man meistens eher so Pistolen, so Laserpistolen hat und so. Und Luke kriegt schon mal so ein Lichtschwert. Ja, das gibt's auch. Ist halt klar, ne, so ein Spiel, damals so 2D und so, die mussten ein bisschen kreativ mit der Lizenz umgehen. Ja, also das ist halt so, auf Tatooine tötet man irgendwie eine ganze Horde Jawas und so. Und man geht in die Kantine und tötet alle Leute, die da drin sind. Weiß man noch, das so lief das ab damals. Und da drin in der Kantine, das heißt, bevor man auf den Todesstern kommt, wo, also das heißt, es gibt wirklich einen Kontextwechsel im Spiel und spannende Dinge. Da gab es halt einen Bosskampf in der Kantine. Kalhar-Monster heißt es im Spiel. Und da wusste ich halt nie, wie ich da vorbeikomme. Und ich glaube, ein oder zweimal habe ich es geschafft. Und dann kam man halt bis zum Ende des Spiels meistens durch. Aber sonst war ich immer an diesem blöden Boss gescheitert. Und das fand ich auch richtig kacke. Also ich dachte, wie kann es sein, dass die es so designt haben? Und es ist irgendwie so ein riesiger Boss mit so einem Kopf, der halt sich verlängern kann und halt in dich sich verlängert und man muss irgendwie springen. Aber wenn man springt, meistens nimmt man trotzdem ein bisschen Schaden davon und langt in einen auch mit den Armen und so und man nimmt halt ganz viel Schaden und so. Und man muss halt irgendwie springen und schießen und schießen und das kommt immer näher auf einen zu. Und man kann irgendwie durch, also wenn man so sliden macht, kann man das Monster irgendwie zurückschubsen irgendwie. Aber das ging nicht immer oder sowas. Ich weiß es nicht. Manchmal hat es darauf nicht reagiert und dann war man halt, dann war das Leben zu Ende. Und ja, das fand ich richtig nervig. Und habe damals schon immer geguckt, ja, gibt es irgendwo Tipps in so Zeitschriften? Und das ist halt ein Unterschied zu jetzt, wo man sich einmal ein Video anschauen kann. Also die Kinder von heute, die wissen gar nicht, wie schwer es damals war. Weil ich meine, man konnte sich einfach kein Video anschauen. Also höchstens gab es irgendwo eine VHS-Kassette von der Spielezeitschrift, aber das war selten.
Das war sehr selten, ja.
Und ja, das heißt, da war man halt mit so einem Boss, den man nicht kann. Ja, und tatsächlich habe ich Star Wars, Super Star Wars gab es auf PS4 und PS Vita. Und ja, das war da kein Problem, weil man halt speichern konnte. Also das ist wirklich nur, man braucht halt ein paar Anläufe bei diesem Boss. Und ja, vielleicht habe ich damals die Strategien einfach nicht ganz kapiert oder sowas, die ich machen muss. Aber das Problem war halt immer, man kommt dahin und hat nur eine Chance oder sowas. Und dann, ne, dann experimentiert man vielleicht nicht einfach mit den Strategien. Ne? Wenn man halt weiß, man hat gespeichert, dann probiert man Dinge. Ja, also das fand ich richtig nervig und sehr schade. Also weil so ein Stolperstein mitten im Spiel, was soll denn das?
Ja, verständlich. Ist irgendwie auch so ein Phänomen, was in der 16-Bit-Zeit mir auch damals ein paar Mal aufgekommen ist. Also wo ich dann auch das Gefühl gehabt habe, dass das wirklich Stolpersteine sind, die einfach übertrieben schwer sind, nur da, weil es danach geht's ja nicht so schwer weiter, sondern da kannst du ja nochmal weiterspielen. Mhm. Und das kann ziemlich uncool sein. Mhm. Und man hatte damals Komplettlösungen nur in Spielezeitschriften als Text. Und die haben dir häufig nicht geholfen. Oder man musste sich irgendwie Spielstände besorgen. Da gab es ja auch manchmal Mittel und Wege.
Aber das ging ja auch nur auf dem PC.
Ja, es war mehr so ein PC-Ding, das stimmt. Ja. Ja, ich habe auch ein altes Spiel, oder das älteste Spiel in der Liste hier ist Bomberman 64. Der Final Boss, den ich einfach als übertrieben schwer in Erinnerung habe. Und deshalb in meine Liste aufgenommen habe. Also Bomberman 64 ist für mich eins so dieser N64-Geheimtitel, die man unbedingt mal sich anschauen sollte, wenn man da nochmal in diese Ära reinschauen möchte. Aber der finale Boss dieses Spiels, der ist einfach übertrieben schwer. Also das ist ein Roboter, der um dich herumkreist, also der schwimmt in einer Lava, du stehst auf einer Insel in diesem Lavasee und dieser Roboter schwimmt halt um dich herum und traktiert dich mit allen möglichen Kram. Der hat irgendwie Arme, mit denen er über die Arena wischt, und Laseraugen und Lavakugeln, die er auf dich wirft, und es ist einfach übertrieben schwer, vor allem, weil du auch kaum Platz hast, auf dieser Arena irgendwie auszuweichen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt jemals besiegt habe. Also das ganze Spiel ist total charmant und auch nicht sonderlich schwer, aber dieser Boss, der verlangt einfach so viel von dir ab, und ich glaube, ich war damals nicht wirklich so in der Verfassung, dass ich den besiegen konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn mir jetzt nochmal auf YouTube angeschaut, und da kochten die Erinnerungen wieder hoch, und ich weiß nicht, ob ich den Abspann da jemals gesehen habe. Also wenn ihr euch das Spiel mal schlappen solltet, spielt es bis dahin, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr dann das Ende dann nicht schafft.
Weil ich dachte immer, der letzte Boss wäre dieser kleine Roboter, der nachher mit seinem Jet verschmilzt und also so quasi zwei Phasen hat. Aber das war dann wahrscheinlich nochmal ein Gegner vorher.
Das kann sein, ja. Ich bin nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall das, was ich als Breaking Point in Erinnerung habe. Mhm. Vielleicht war es ja nicht mal der Final Boss. Oh Mann. Ja, aber ansonsten total super Spiel. Kann man auch heute, glaube ich, noch ziemlich gut spielen, weil es einfach total niedlich ist, da seine Bomben abzulegen und Häuser zu sprengen und was auch immer man da alles machen kann. Ja, Bomberman 64. Aber dieser Boss, der ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, dann auch jetzt rückwirkend, als ich mir das nochmal angeschaut habe. Ich höre eine Katze im Hintergrund bei Robert.
Erzählt von dem Boss, glaube ich.
Ja, ja. Der Boss, der ihnen seinen Futternapf nicht füllen will.
Oh, vielleicht ist es da auch die Royal Red Authority.
Carsten, mach du mal weiter.
Mir fällt gerade auf, dass ich in meiner Liste überhaupt kein altes Spiel habe.
Ja.
Und auch keinen Boss, den ich frustriert abgebrochen habe.
Okay.
Also ich hätte noch einen reinnehmen können, aber...
Hm? Du hast dich immer durchgebissen.
Ich habe mich immer durchgebissen. Ja, es waren eher so... das sind schlechte Bosse. Bei mir sind es eher so schlechte Bosse im Sinne von enttäuschend, beziehungsweise ja, irgendwie enttäuschende Bosse. Bosskämpfe. Ja. Mein nächster Platz, also mein Platz 4 wäre dann nämlich der Joker aus Batman Arkham Asylum.
Habt ihr das gespielt? Ja, habe ich gespielt.
Weil ich das total bescheuert fand, dass der Joker nachher mit diesem komischen Giftzeugs zu so einem blöden Mutantenvieh wird, und man kämpft auch gar nicht so richtig gegen den Joker, sondern irgendwie springt er auch immer auf so einen höheren Absatz und steht dann da rum und schickt so Henchmen auf einen, die man dann bekämpfen muss. Und dann kommt der Joker irgendwann runter, dann verpasst man ihm, glaube ich, eine, und dann verschwindet er wieder. Und man muss wieder gegen Henchmen kämpfen. Und das war irgendwie ganz seltsam. Und dadurch, also ich fand das halt auch total bescheuert, dass der Joker dann halt zu diesem Mutantenvieh wurde. Das hat für mich so überhaupt nicht gepasst. Und das hat für mich dann halt irgendwie so, da dachte ich, da saß ich dann auch am Ende des Spiels so und dachte mir so, okay, aha, was soll das jetzt? Das fand ich sehr schade, muss ich sagen. Das hat mir das ganze Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, obwohl ich es immer noch eigentlich mit am besten oder am rundesten von dieser Arkham-Reihe finde.
Es ist das einzige Spiel aus der Arkham-Reihe, was ich gespielt habe, auch bis zum Schluss, aber ich kann mich gerade nicht an den Boss erinnern, tatsächlich.
Okay. Also der Weg dahin und so, das ist halt auch alles so richtig cool, weil der Joker ja auch seine Spielchen mit einem spielt, und nachher gibt's dann halt dieses, in diesem, ich weiß nicht, in irgendeinem dieser Arkham-Gebäude, das sich der Joker so als Hauptquartier genommen hat, so ein Feuerwerk, und dann trifft man halt, also dann sind da halt diese ganzen Handlanger und so vom Joker, und die stehen dann so in Reihe und Glied und applaudieren dir irgendwie und führen dich, also bilden so einen Weg in dieses Haus, wo man dann rein muss, wo man dann halt auf dem Dach gegen den Joker kämpft, und er spritzt sich halt vorher dieses komische Giftzeugs, was ihn dann halt so mutieren lässt. Und das finde ich halt irgendwie, also das war total bescheuert.
Ach ja, das war das. Ja.
Genau. Arkham Knight habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, also noch nicht weit. Das fehlt mir halt auch noch aus der Arkham-Reihe. Aber also da war ich dann am Ende des Spiels schon etwas enttäuscht.
Ja, verständlich.
Ah, cool. Ich habe das gespielt, ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich war auch leicht genervt. Mann. aber wie immer vergessen dann einfach.
Da gab es einen Endgegner?
Da gab es einen Endgegner? Der Joker, wer ist der Joker nochmal? Ah, ja. Genau. Ich glaube, der hatte riesige Nippel. Kann das sein?
Hey, okay. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er eine riesige Schulter hatte und einen riesigen Arm und der andere Arm war eher so kleiner und dann hatte er halt so einen riesigen grünen Irokesen.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Und so ein sehr spitzes Gesicht mit einer langen Nase. Es war alles sehr seltsam. Und mir hat es nicht gefallen. Und man hat ihn besiegt, indem sich Batman Explosionsgel auf den Handschuh gesprüht hat und ihm damit ins Gesicht geschlagen hat.
Ja.
Das war alles sehr seltsam.
Robert, hast du noch einen Boss?
Jo. Ja, ich überlege noch was. Ja, dann nehme ich Bioshock Infinite.
Okay.
Lady Comstock.
Lady Comstock?
Ja. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Was wir wissen, heißt schon was.
Das sagt mir gar nichts mehr.
Wir haben das Spiel im Podcast gehabt. Wir haben
ja, ich weiß, aber Lady Comstock sagt mir halt gar nichts.
Also, die ist irgendwie, ich meine, die ist die Frau, ne, von dem Comstock irgendwie, ne? Und die kommt als Geist, glaube ich, ein paar Mal im Spiel vor. Aber, also man verfolgt sie durch eine Stadt oder so. Ich glaube, im 30. Kapitel des Spiels. Und dann auf einem Friedhof muss man sie letzten Endes
bekämpfen.
Und ich fand's richtig, richtig, richtig nervig. Also ich muss sagen, Bioshock Infinite hat zwei solche Momente. Das andere Mal war auf so einem Airship, wo man so einen Kampf hat.
Das war der Endkampf, oder?
Ja, war mir auch nicht so gut in Erinnerung geblieben. Aber Lady Comstock war so ein Moment, wo ich dachte, weil ich habe Bioshock als Reihe vernachlässigt, muss ich sagen. Ich habe erst jetzt, wo diese Trilogie im Angebot war auf PSN, habe ich alle Spiele aus dieser Reihe. Ich habe nur Infinite gespielt und da dachte ich, ja, vielleicht muss ich das nicht mehr spielen, weil es einfach so nervig war. Und eben fand, das wirkte wie aus einem anderen Spiel. Weil man einfach mit ganz vielen Kugeln drauf feuern musste. Und ich fand eigentlich, dass Bioshock Infinite mehr so ein zerebrales Spiel ist, wo man eben eher strategisch oder wo es eher um Dinge geht, die man erlebt. Und dann kommt halt so ein altbackener Bosskampf her, ja, wo man einfach rumlaufen muss, weil alles eben ist. Also man kann nicht mit Haken oder so rumfliegen. Und man muss einfach draufschießen. Und dafür ist die Shooter-Mechanik einfach nicht gut genug gewesen, meines Erachtens. Ne? Im Gegensatz zu einem richtigen, ja, also zu einem reinen Shooter, ja. Mhm. Und ja, das fand ich halt richtig nervig. Ich glaube, das hat ein bisschen Zeit gekostet, einfach. Und das ist halt im Gegensatz, eigentlich soll das, glaube ich, ganz wichtig, ist eine ganz wichtige Figur irgendwie und so. Und ich finde, da war so ein, hatte das Gefühl, das war so mehr so ein Ausdruck von Verzweiflung in der Entwicklung oder so. Da müssten wir einfach am Boss hinmachen. Ja. Das finde ich halt schade, weil ich finde Bioshock Infinite als Spiel insgesamt ja sehr, sehr interessant. Und deswegen, ich will auf jeden Fall die Bioshock-Spiele durchspielen, weil die interessante Dinge versuchen, ja. Und das war halt im Gegensatz ziemlich uninteressant.
Ja, Robert, würdest du bitte die Bioshock-Spiele durchspielen?
Ich mach das mal.
Ich habe Bioshock 2 habe ich nie gespielt, aber den ersten und Infinite.
Ich habe 1 und 2 nie gespielt. Also ich habe 1 mal angespielt, aber auch nie weit.
Ich finde, die machen beide auf ihre Weise interessante Sachen und probieren viel aus. Es war damals diese Zeit, als glaube ich, die Xbox 360 noch relativ neu war, ja. Da kam dann Mass Effect und Bioshock und
ja.
Ich habe dann schlussendlich erst Mass Effect, glaube ich, und dann Bioshock gespielt oder was andersrum, ich weiß es nicht mehr. Aber die waren damals sehr, sehr hoch gehandelt, dass da endlich mal Leute was versuchen und
ja.
Dieses Setting, dies ist einfach auch sehr, sehr faszinierend. Also ich mag einfach diesen 50er-Jahres-Stil und natürlich alles unter Wasser oder in den Wolken, je nachdem, welches Spiel man sich da anschaut. Ist super spannend, alleine schon vom Setting her, sollte man sich angeschaut haben. Aber vom Gameplay selber her hat mich das auch nie so richtig gepackt. Also ich habe das
mit diesen Fähigkeiten kann man schon interessante Sachen machen.
Ja, klar.
Ne, aber ja, war.
Aber es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, da haut sich da jedes Mal, wenn du so ein Stimpack nimmst, da so eine riesige Spritze irgendwie in den Arm, den er voll in die Kamera reinhält. Und das ist schon, ich kann mir das nicht so gut angucken. Das reizt mich nicht so.
Moment, du spritzt dir jeden Tag Insulin irgendwie
ja. auch, oder
nicht? Aber das ist keine riesige Nadel, die einen Durchmesser von 2 Zentimetern hat.
Ja, so ungefähr ja. ist das.
Okay.
Ja. Okay. Ja. Ich mache weiter mit Deus Ex Human Revolution.
Da haben wir's.
Da haben wir's. Ist da eine Überschneidung? Nee, ne?
Nee.
Aber eine Vermutung gewesen, okay.
Genau, das war meine Vermutung, dass du da auf jeden Fall was drin hast. Mhm.
Und da der erste Boss, den man trifft, Lawrence Barrett. Ist aber auch ein Boss, den ich jetzt einfach da rausgepickt habe, aber ich glaube, der ist mir tatsächlich am dämlichsten in Erinnerung geblieben. Das Problem dieses Spiels damals war, und das ist ja dann mit dem Director's Cut ein bisschen abgefedert worden, dass das Spiel dich eigentlich dafür belohnt, wenn du es schaffst, es durchzuspielen und dabei keinen Gegner zu töten. Allerdings gilt das nicht für die Bosse. Und du wirst darauf null vorbereitet. Und Lawrence Barrett ist der erste Boss im Spiel, der vielleicht eine ziemlich harte Nuss ist, weil er ein ziemlich großes Kaliber auffährt gegen dich und dir auch ziemlich viel Deckung kaputt schießen kann. Du findest nicht sonderlich viel Heilung in dem Raum und du bist zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht wirklich spezialisiert oder ausgerüstet oder bist noch am Rumexperimentieren, in welche Richtung du deinen Charakter jetzt eigentlich entwickeln willst. Und das macht den Kampf im ungünstigsten Fall eigentlich noch viel härter, als er eigentlich sein müsste. Es ist einfach nur ein ziemlich hartes Tier, was du da bekämpfst. Der fällt irgendwann um, wenn du genug Blei in ihn reingepumpt hast oder was auch immer du in dem Raum findest. Aber es ist einfach, es ist eine Hürde, die du da nehmen musst, die eigentlich nicht hätte sein müssen. Und das kreide ich dem Spiel ziemlich an. Das ist mir damals ziemlich sauer aufgestoßen. Vor allem, weil ich eigentlich ungerne Schleichspiele spiele, weil ich eigentlich diese Schleichmechaniken immer blöd finde, außer in der Deus Ex-Reihe. Weil da finde ich sie total super und versuche eigentlich auch immer relativ viel dort zu schaffen, ohne Gegner töten zu müssen. Aber diese Bossgegner haben halt damals meine Entscheidung dann auch getroffen, dass ich mich doch so ein bisschen mehr in die Richtung harter Kerl weiterentwickle, damit ich es auch mal mit solchen Leuten aufnehmen kann, weil das Spiel einfach das fordert und zu schwer wird, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, sondern dich nur irgendwie in Schlösser knacken und so fortentwickelst. Und deswegen ist das für mich ein Boss, der unbedingt in diese Liste rein muss, weil er dieses Spiel dann doch so ein bisschen unnötig macht oder schwerer macht, als es hätte sein müssen. Dich demotivieren kann, was nicht sein muss und ich weiß nicht, ob Leute das an dieser Stelle abbrechen, weil er dann doch relativ früh im Spiel kommt und du kannst dann schlimmstenfalls einfach nochmal von vorne anfangen und dich von vornherein besser vorbereiten oder den Schwierigkeitsgrad irgendwie runterstellen, aber das ist irgendwie eine Lösung, die ich eigentlich nie wählen möchte. Carsten, du hast richtig gelegen. der hat mich damals ziemlich zur Weißglut getrieben. Hat auch ziemlich lange gedauert. Das
hat oftmals gesagt.
Waren die Bosse nicht outgesourced oder sowas?
Ja, die wurden von einem anderen Entwickler gemacht.
Ja, stimmt, das war so eine Geschichte,
von einem anderen Team.
Ja, dass dann ein anderes Team daran gesessen hat und dass es dann auch noch so einen harten Cut gab, der gar nicht hätte sein müssen. Naja. Ich weiß auch gar nicht, wie es genau jetzt im Director's Cut gelöst wurde. Ich kann mich jetzt nur an Mankind Divided zurückerinnern, was als Spiel nicht mehr so richtig gut war, aber wo diese Bosskämpfe auf jeden Fall ein bisschen anders funktioniert haben und da habe ich das zumindest gesehen, dass es auch besser geht als hier. Überhaupt dieser Name Lawrence Barrett. Hast du sofort so ein Bild von so einem harten General. So einem harten General im Kopf und genau das ist diese Person einfach. Ja. Na gut. Ja, Carsten, du bist dran.
Ja, mein Platz 3 war ja dann besagter Uncharted-Kampf. Deshalb würde ich sagen, auf meinem Platz 2 habe ich zwei Spiele.
Oha.
Also eigentlich eine Reihe, also nicht eine Reihe, sondern zwei Spiele aus einer Reihe. Die, also bei dem einen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das tauchte halt auch in diesen Top-10-Listen zum Beispiel auf. Und bei dem anderen Spiel war ich halt sehr, selber sehr frustriert, weil das Spiel eigentlich so schön war, aber der Kampf, der Endboss-Kampf sehr, ja, wieder enttäuschend und zu viel zu einfach. Und zwar rede ich von Fable 2 und Fable 3. Mhm. Fable 2 hat nämlich gar keinen Endkampf. Also man trifft auf den Bösewicht des Spiels, Lucien oder so heißt er. Der hat ja am Anfang die Schwester oder halt den Bruder erschossen, je nachdem, was für einen Charakter man spielt. Ich glaube, so war das. Ne? Und kurz bevor man ihn stellt, erschießt er auch noch den Hund, der einem ja auch als treuer Begleiter das ganze Spiel über begleitet. Und dann trifft man auf ihn und man besiegt ihn, indem man mit ihm einfach ins Gesicht schießt, sozusagen. Also man drückt einen Knopf und das ist alles vorbei, was ich schon wieder vergessen hatte, aber auch durch diese Listen quasi mir ins Gedächtnis gerufen wurde. Aber wenn ich so an schlechte oder an enttäuschende Bosskämpfe denke, kam mir halt der Bosskampf aus Teil 3 in den Sinn, wo man gegen seinen treuen Diener und Wegbegleiter, diesen Walter, kämpft, der von dieser Darkness irgendwie besessen ist. Ich weiß nicht, ob das hier auch in dem Spiel Darkness hieß, aber das war halt so ein, oder die Dunkelheit oder irgendwie sowas wird es gewesen sein. Und der ist halt davon besessen und da muss man halt gegen den kämpfen. Und ich glaube, da hatte das Spiel dann so eine Art, ja, sowas versucht im Sinne von so, jetzt guck dir an, was du tun musst. Du musst jetzt hier gegen deinen, ach so, netten, lieben, treuen Diener kämpfen, der dich das ganze Spiel unterstützt hat und immer für dich da war. Und jetzt geben wir es dir nochmal richtig. So kam das irgendwie rüber. Und dann war der Kampf super einfach und ja, das Ende dann irgendwie, das hat mich dann schon etwas enttäuscht. Vor allem, weil das Spiel vorher irgendwie ziemlich cool war. Weil man ja nachher auch König wird und dann irgendwie so Entscheidungen treffen kann, die sich auf, so ein bisschen auf das Spiel auswirken. Und ja, das Ende war dann sehr enttäuschend, fand ich.
Da hatte Peter Molyneux noch Visionen gehabt. Ach, ja. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich an beide Szenen irgendwie nicht mehr so richtig. Nur, dass du in Fable 2 konntest du, glaube ich, drei verschiedene Enden erreichen beim
dritten. Genau, irgendwie den Hund wiederbeleben, ganz viel Geld oder noch irgendwas anderes. Hm. Natürlich haben wir alles Geld genommen. Nein.
Ich weiß nur, dass ich mich hinterher geärgert habe, dass ich da keinen Speicherstand gesetzt hatte. Aber da kann man ganz schnell irgendwie alle drei Achievements kriegen und dann.
Das habe ich gemacht, ja.
Na, das haben viele gemacht. Nur ich nicht. Ach ja, egal. Aber es war damals ein schönes Spiel, was ich glaube ich an Weihnachten gespielt habe. Und was auch vom Stil her einfach total.
Genau, das kam halt zu Weihnachten, das war sehr cool. Mhm.
Robert, hast du noch ein viertes Spiel?
Jo, dann.
Ich warte immer noch auf die Überschneidung zwischen uns beiden.
Ja. Oder uns beiden. Robert hat nur 16-Bit-Spiele.
Ja?
Ne, jetzt kommt ein Spiel, was in Twitter-Anfall von mir.
Ah, ja, ja, okay, ich weiß.
Am 10. Januar 2011, 3.28 Uhr, tweetete ich. Hashtag God of War 3 is antiquated gameplay wrapped up in great graphics with a repulsive side serving of violence. Seriously, go die in a fire. Da war ich sehr wütend. Außer davon war halt der Bosskampf am Ende gegen Zeus, meine ich. Also ich habe das auf zweitschwierigste Schwierigkeitsgrad gespielt für Trophäe oder so. Und da waren viele Momente, glaube ich, die genervt haben. Ich habe das Spiel auch immer relativ spät gespielt. Ich muss sagen, ich glaube am 11. Januar um 8 Uhr musste ich schon auf der Arbeit sein. Das heißt, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Hashtag nicht wirklich, Chef. Ich habe wirklich geschlafen. Was? naja. Und gegen Zeus weiß ich halt noch, dass irgendwie der letzte Boss, Spoiler, weil irgendwie, ne, der ist irgendwie dein Vater. Und da gibt es ja ganz viele Moves, die man ansammelt im Spiel. Und ich habe versucht, halt welche zu benutzen, also ein bisschen raffinierter zu spielen. Und dabei bin ich immer halt gestorben, immer wieder gegen Zeus. Das kann irgendwie nicht sein, ja. Und immer wieder versucht, so Ausweichbewegungen zu machen mit so Flügeln, die man bekommt. Was weiß ich, ne? Immer werde ich erwischt. Und irgendwann sagt ich bin so frustriert. Und so tweete ein bisschen. Und wie könnt ihr so ein Spiel, so einen Boss entwickeln? Ihr Loser und so. So voll übel. Und dann habe ich einfach irgendwie nur einen Knopf betätigt für den ganzen Kampf oder zwei, ja. Und dann habe ich das geschafft. Und da fand ich, okay, das ist wirklich schlechtes Boss-Design, meines Erachtens. Weil vielleicht habe ich halt bescheuert gespielt, weiß man nicht, ja. Aber es kann, finde ich, nicht sein, dass du ein Repertoire an Bewegungen entwickelst über ein Spiel und dann am Ende eigentlich gezwungen bist, nur zwei Knöpfe zu drücken, weil der Boss halt sonst halt gemein ist und dich einholt. Also ich finde, das Spiel am Ende sollte dich dafür belohnen, dass du halt versuchst, vielseitig zu spielen.
Ja, gerade in so einem Spiel wie God of War, wo das ganze Spiel ja eigentlich so eine Art Guitar Hero wird und du richtig in so einen Rausch dich spielen kannst mit diesen Ketten, die du an deinen Armen hast, und das ist ja richtig, richtig elegant. Und dann kommt dieser Bosskampf. Ja, ich habe das Spiel als eins der ersten auf der PS4 nachgeholt. Das kam ja dann als HD-Upgrade von der PS3 relativ schnell rüber. Und ich war eigentlich relativ angetan erst von dem Boss, weil er so ein bisschen an Street Fighter beginnt, glaube ich, dieser Kampf, so 2D-mäßig. Steht natürlich so dich gegenüber mit Zeus und bekämpfst dich da über dieser Lavagrube. Das war eigentlich schon relativ elegant, fand ich. Also fand ich eine coole Idee. Aber der Kampf selber, da fehlte irgendwas. Der war zu schwer und wie gesagt, er macht eigentlich das Gleiche, was Street Fighter mit mir macht. Ich habe keine Ahnung davon und drück einfach irgendwelche Knöpfe und so lief das denn da auch. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch irgendwie gerade nicht so richtig die anderen Bossgegner aus diesem Spiel oder aus der God of War-Reihe richtig so einordnen.
Gab's, ich habe noch, wie hieß, war das Hermes? Der im Kopf, auch die man den Kopf abreißt?
Ja, weiß nicht.
Das war, glaube ich, einer der ersten, ne?
Ja, also auch im dritten.
Man kämpft gegen Poseidon am Anfang.
Genau, das ist der erste. Den fand ich auch ziemlich cool, weil man da ja noch auf diesem Titan unterwegs ist.
Ja, genau. Und gegen so einen Titan kämpft man auch, glaube ich.
Ja, gegen Kronos.
Die Welt, Kronos, genau, gegen ja. Kronos. Und ja, man gibt schon vielfältige. Ich meine, ich finde das Spiel ja nicht schlecht oder so, aber ja, bisschen enttäuschend fand ich das Design am Ende dann doch. Ja, ich meine, da sind auch ein paar Engpässe in God of War 3, wo man echt denkt, also Leute, ja. insgesamt ist es kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. Und man muss es auch nicht auf höherem Schwierigkeitsgrad spielen, jedes Mal. Ich würde es gerne nochmal probieren und gucken, ob ich das nochmal so erlebe.
Ich glaube, ja. Hatte ja immer noch die Hoffnung, dass sie nochmal Ascension irgendwie rausbringen. Aber ist ja bislang nichts passiert. Und dieser neue God of War Teil, da scheint ja auf jeden Fall sich in eine andere Richtung zu entwickeln.
Ja, finde ich auch gut. Also ich glaube, auch aus solchen Gründen, finde ich, hätte ich nicht so ein God of War 4 sehen wollen. Ich glaube, das war schon genug. Ja, also sowohl von der Geschichte her, als auch.
Das neue God of War wird ein Let's Play, das ich mir gerne angucke.
Ja, gibt's sicherlich solche Leute, die das machen.
Ich habe mir die anderen drei halt auch, also dadurch, dass ich sie nicht spielen konnte, beziehungsweise Teil 2 haben wir ja damals bei dir so ein bisschen gespielt, beziehungsweise du hast gespielt, ich habe zugeguckt, was auch
ganz was cool auch ein Let's Play war, ne?
Ja, quasi schon, so ein Live-Let's Play. Habe ich keinen God of War Teil gespielt, weil ich halt nie die Möglichkeit hatte. Ich habe immer nur God of War ähnliche Spiele gespielt. Wo mir jetzt auch nur eins in den Sinn kommt, und das war dieses mit den Kreisen der Hölle. Wie hieß das? Dante's Inferno.
Dante's Inferno, ja. Ja, ich weiß nicht, God of War hat halt einen extrem guten ersten Teil gehabt und auch der zweite Teil war noch richtig gut, weil ja, sie sich halt auch so auch anders angefühlt haben.
Ich fand den dritten auch super, also zu gucken.
Ja, okay. Aber im ersten musstest du noch so richtige Rätsel lösen und das hat sich so ein bisschen wie Zelda mit neuen Spielelementen angefühlt und das fand ich damals extrem cool. Und das ist auch extrem gehypt worden in Spielezeitschriften, also die GamePro hat das extrem hochgehalten und so, dann auch, glaube ich, ein bisschen dafür gekämpft, weil das ja erst nicht durch die USK gekommen ist und dann aber nicht indiziert wurde oder so, da gab es eine längere Story um den ersten Teil und der zweite Teil erschien ja dann, als die PS3 schon da war, also auch so ein bisschen komisch, aber die haben halt was Neues versucht, aber dann sind sie irgendwie stehen geblieben, es wurde alles ein bisschen größer, immer größer, immer größer und aber sie haben sich nicht so richtig weiterentwickelt, also es ist nicht so wie Zelda, wo jedes Spiel irgendwas Neues versucht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt der neue Teil da machen wird, falls er dann nächstes Jahr kommt. Bin da so ein bisschen skeptisch. Ob des Release-Datums. Okay.
Dein Platz 1?
Mein Platz 1 oder das Spiel, was ich noch nicht erwähnt habe. Mass Effect 2. Der Human Reaper. Also auch der Endboss dieses Spiels. In diesem ultra coolen Spiel, für mich das, glaube ich, liebste Teil der Mass Effect Reihe, mit dieser ultra coolen Mission, wo du am Ende halt deine Crew zusammengestellt hast und dann in dieses Zentrum des Universums, ich weiß gar nicht, war das ein schwarzes Loch, irgendwo springt man da noch rein?
Ja, das Omega-4-Portal.
Okay. Und dann schließlich dann zum Endboss, diesem Human Reaper kommt, ne? Also, du kämpfst ja in diesem Spiel gegen diese Bedrohung durch die Kollektoren, die einige menschliche Stationen ausgelöscht haben. Und letztendlich geht man aber gegen die Reaper vor und findet heraus, dass die Kollektoren in Wirklichkeit überlebende Proteaner sind, die von den Reapern gentechnisch verändert und versklavt wurden. Und nach dieser Selbstmordmission findet man schließlich heraus, dass die menschlichen Körper von diesen Stationen, die da ausgelöscht wurden, gebraucht wurden, um einen menschlichen Reaper herzustellen. Und als ich den dann zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, dass sie mich veräppeln wollen. Also das ist einfach nur, da dachte ich, da musste wohl jetzt hier noch ein Endboss her, der sich möglichst, ich weiß nicht, also irgendwie fiel das ganze Spiel wie so ein Kartenhaus zusammen, als ich da war. Das
passt halt einfach überhaupt nicht. Überhaupt also ich nicht. Fand, ich hab den nicht in meiner Liste, obwohl ich den halt auch schlecht finde, aber ich fand den Kampf an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich damals in der Top-Episode gesagt habe, aber der Kampf an sich ist schon ganz okay, aber dieser Reaper in Menschengestalt macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Also, ja,
vor allem
du hast halt diese fliegenden Reaper, die also aussehen wie, weiß nicht, Hände oder so. Und dann stelle ich mir mal vor, dass dann halt einfach so ein nackter Mensch in Größe eines Reapers durchs Weltall fliegt mit diesen Reapern zusammen. Und das ergibt halt einfach keinen Sinn. Wieso sollten die den in menschliche Gestalt bringen? Das ist einfach dumm.
Ja, es ist dumm. Ich glaube, ich würde sogar zustimmen, dass da Gameplay-Elemente und dass der Kampf eigentlich ganz, ganz okay gemacht war, sich halt aber überhaupt nicht wie Mass Effect anfühlte. Und eigentlich auch alles ist wie so eine Parodie auf sich selbst, so was da passiert. Das kann einfach nicht sein. Das ganze Spiel versucht so irgendwie das coolste Universum aufzuziehen seit Star Wars und Star Trek und dann kommt plötzlich sowas. Also ich erinnere mich da an diesen einen Star Trek Film, wo sie auch irgendwie so einen Gott besiegen am Ende. Wie war das, der fünfte Teil, glaube ich? Robert, du bist Star Trek Nerd.
Fünf,
ne? So ein bisschen wie Star Trek 5 ist dieses.
War Ende. Der fünfte das nicht mit den Wahlen?
Nee. Das war der vierte.
Okay. Das war denn der fünfte? Okay. Na gut.
Schau dir
fünf mal Star Trek war von Shatner, fünf war Shatner Regisseur, okay. Ja. Und, ja.
Ja.
Was war ein Bruder.
Welcher war treffende Generation?
7.
Okay. Wow, das ist, naja, okay.
Ja, also das Ende von Mass Effect 2 ist mein Star Trek 5.
Mm.
Ich, glaube, Robert hatte den das Ende von Mass Effect 2 in seinen besten Bosskämpfen irgendwie mit drin, ne?
Ja, fand ich ganz toll. Ich meine, bis dahin war es ja super cool. Ich meine,
ja, die Mission war auch total geil, diese Selbstmordmission. Und der Weg dahin mit der Zwischensequenz und so, super geil.
Ich glaube, die hätten einfach, ich meine, die hätten das einfach noch mehr erklären müssen. Die haben halt zwischen 2 und 3 haben die ganzen Autoren wurden ausgewechselt, ne? Also die wurden zu KOTOR oder so geschickt oder was weiß ich, ja? Zu diesem Star Wars Spiel von BioWare, ja? Und die haben dann sich entschieden, die Geschichte völlig anders zu machen. Also eigentlich sollte die Reaper wollten die Menschheit auslöschen, weil die Nutzung vom Mass Effect Antrieb den Weltraum beschädigt. Und das haben die dann nicht mehr gemacht. Dann ging es um künstliche Intelligenz versus organisches Leben im dritten Teil. Und ich finde, dann hätte dieses Reaper-Thema besser gebaut werden können. Und dann würde es vielleicht im Nachhinein nicht so bescheuert erscheinen. Es ist die quasi dann menschliche Reaper brauchen, um die neue Generation von Reapern zu sein oder so. Wäre das der Plan? Ne? Keine Ahnung. Mhm. Es gab auch eine Mission in Mass Effect 3, wo man die organische Vorlage der Reaper trifft im Ozean. Ja,
das war super geil. Und das mit dem Leviathan, das war richtig stark.
Dann finde ich es okay irgendwie. Ja, aber klar, ich meine, man kann sagen, Mass Effect ist vielleicht besser als das. Ich meine, es ist auch ein Spiel, wo man sagen kann, man braucht nicht unbedingt so einen Boss oder einen Fokus.
Ja.
Also, die Mission an sich hat gereicht, könnte man sagen. Also es hätte auch gereicht, einen Schalter am Ende einfach umzulegen.
Ja, so wie bei Deus Ex Human Revolution, da drückst du, glaube ich, nur einen Schalter am Ende. Mhm. Aber ich hoffe, wir spoilern hier nicht zu viel, aber ihr habt ja sicherlich dann auch die Kapitelmarken gedrückt. Aber jedenfalls im Vergleich zu Uncharted 2 und Quantum Break ist das halt auch so ein Boss, der das Spiel irgendwie kaputt macht, aber nicht, weil er zu schwer ist oder irgendwann wie dir zu viel abfordert, sondern weil er einfach überhaupt nicht in das Spiel reinpasst. Das ist halt, wenn du dagegen Bowser antrittst. Es macht einfach keinen Sinn. Also ich fand es wirklich blöd. Und ich habe mich so ein bisschen veräppelt gefühlt. Und deswegen habe ich den Human Reaper hier in meine Liste aufgenommen.
Hm.
Und ich dachte, ich hätte da eine Überschneidung mit jemandem von euch. Nee. Aber anscheinend nicht. Ja, meine Prophezeiung.
Weil ich mir halt dachte, für mich ergibt die Form halt keinen Sinn, aber der Kampf an sich war schon ganz okay. Mhm. Ja, nicht gut, aber ganz okay.
Ja, dann bin ich gespannt, was bei euch denn noch kommt. Jeder hat ja noch einen Titel von euch.
Mhm.
Carsten.
Bei mir ist die Nummer 1 und der absolut enttäuschendste Endboss, der Destroyer aus Borderlands 1.
Okay.
Ich habe das komplette Spiel ja im Koop mit einem guten Freund gespielt und wir haben einfach alle Nebenmissionen gemacht und waren am Ende einfach viel zu overpowered für diesen Boss. Also es geht ja in Borderlands immer um so Kammern, um so Schatzkammern, so Vaults, die man mit so bestimmten Schlüsseln öffnet und dann kommt zu jeder Kammer gehört halt eine Wächterbestie sozusagen. Und das war im ersten Teil der Destroyer. Das war halt so ein riesiges komisches Tentakelvieh mit riesigem Maul, das da halt auch nur so halb aus dem Portal rauskam, aus diesem Vault. Und wenn man alle Nebenmissionen zu diesem Zeitpunkt gemacht hatte, war man halt einfach so overpowered, dass man den einfach innerhalb von einer Minute irgendwie weggeschossen hatte. Und der macht halt auch keinen Schaden und steht dann nur so rum und wehrt sich nicht. Und dann hat man da halt wirklich nur eine Minute rumgestanden und geschossen und geschossen und geschossen. Und dann waren wir so fertig und dann haben wir uns halt beide angeguckt und gedacht, so, und das war jetzt das Spiel, da wir hatten so viel Spaß damit und das war jetzt das Ende. Da waren wir dann halt beide richtig enttäuscht. Und deshalb, das ist mir immer so, wenn man an schlechte Bossgegner denkt, kommt mir das immer sofort in den Sinn.
Mhm. Hättest du den Boss früher besiegen können und dann im Postgame?
Ja, natürlich. Also man hätte dann natürlich früher hingehen können, wenn man nicht overpowered ist. Aber das Spiel lebt ja auch so ein bisschen davon, dass man halt auch so Nebenmissionen und so macht. Also ich finde, dann macht es der zweite Teil zum Beispiel besser. Da habe ich jetzt auch so gut wie alle Nebenmissionen zu dem Zeitpunkt gemacht und der Boss ist halt immer noch, also auch nicht schwer, aber bei weitem nicht so einfach und so sinnlos wie der aus dem ersten Teil. Also mir gefällt der Boss aus dem zweiten Teil wesentlich besser. Und im Pre-Sequel ist es sogar, finde ich ihn sogar zu schwer. Also da hätte ich jetzt tatsächlich gerne Leute, mit denen ich dann zusammenspielen könnte, die mit mir diesen Boss legen, weil ich hänge in, war da im Pre-Sequel gerade am letzten Boss und schaff den halt einfach nicht. Oder, also ich finde, Witcher 3 zum Beispiel zeigt das auch ganz gut. Da habe ich halt auch irgendwie so gut wie alle Nebenmissionen zu dem Zeitpunkt gemacht und der Endboss war halt immer noch fordernd. Also das finde ich halt schön, wenn ein Spiel das so hinbekommt, dass, dass der Endboss dann halt vielleicht nicht unbedingt zu schwierig noch ist oder zu einfach, sondern halt immer noch, also ja, wie schon gesagt, fordernd, aber halt machbar. Das finde ich halt gut. Mhm. Ganz anderes Beispiel, was jetzt bei mir auch noch in der Auswahl war, war zum Beispiel Final Fantasy 13, wo der Boss irgendwie drei Stufen hat, die man besiegen muss und der einfach unfassbar viel Schaden macht. Und ich erstmal, also das war so ein Boss, wo ich den Controller dann auch erstmal weggelegt habe und das Spiel ausgemacht habe. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, drei, vier Jahre lang dieses Spiel nicht mehr angefasst, bis ich mir irgendwann gedacht habe, okay, jetzt musst du es doch nochmal machen und den Boss besiegen. Und musste dann aber auch irgendwie so 3-4 Stunden grinden, damit ich stark genug war. Also weil vorher ließ sich einfach alles total easy bewältigen und dann kommt halt der Endboss und ja gut, jetzt muss ich erstmal wieder hart grinden, bis ich dann weitermachen kann. Schade. Nee, aber bei Borderlands, das war halt einfach unfassbar frustrierend und deshalb ist es immer bei mir, wenn ich an schlechte Bosse denke, ist es bei mir immer so das.
Okay, ein underpowered Boss. Na schön. Robert, der letzte Boss unserer Reihe gehört dir.
Joa, also mir war klar, ich muss irgendwas aus Destiny bringen.
Okay.
Und es ist schwierig, weil ich finde, es ist immer leicht zu kritisieren. Ne? Und bis Destiny 2 habe ich immer gedacht, also Destiny ist wirklich für mich so eine Meisterleistung des Spieldesigns. Raid-Bosse waren halt unter anderem extrem frustrierend, weil man halt wirklich am Anfang stundenlang damit verbracht hat, die zu besiegen. Und wo ich sagen muss, ich finde an sich nimmt ein Videospiel sich zu sehr ernst, wenn es von 6 Leuten erwartet, mehrere Stunden zu investieren. Irgendwie. Andererseits kann man natürlich sagen, ja, get good, oder ja, oder dann müsst ihr es nicht machen, klar, kann man sagen. Ja, ich meine, zum Beispiel es im zweiten Raid, Crota, der Boss, der hat halt schon ein paar Eigenheiten, das ab und zu, der hat so eine Attacke gehabt, da stirbt man sofort, wenn man neben ihm ist. Und manchmal hat es gemacht, während es eigentlich nicht machen sollte und sich hinknien sollte und sich brav halt angreifen lassen sollte mit dem Schwert, was man halt abholt unterwegs. Das war halt nervig. Aber man muss halt sagen, wenn der Boss funktioniert hat, war das ein sehr toller Moment. Und das ist so der Ausgleich. Wo es aber nicht so war, war in der Erweiterung House of Wolves. Da gab es so eine Art Firefight-Modus oder so, ne? So wellenartige Geschichte im House of Wolves, Prison of Elders hieß das. Und auf der schwersten Schwierigkeit gab es dann einen Boss namens Golas. Und da sind wahrscheinlich meine schlimmsten Erlebnisse, also an die kann ich mich erinnern. Also es war halt, das ist halt so ein riesiger Boss irgendwie, der hat so eine Kanone gehabt und hinzu kam, es gibt so Modifikatoren und am Anfang konnte es halt sein, dass der Modifikator halt für so blauer Schaden war und alle Gegner hatten so blauen Schaden. Das heißt, man ging immer sofort ein. Und wenn es aber so solare Schaden war, seine Kanone hat es benutzt, das heißt, der war sehr gefährlich und er konnte auch teleportieren und sich auf einen zubewegen. Es ist einfach so, man musste halt in so einen Raum gehen, da ist dieser Boss und er feuert auf einen mit einer Kanone. Und man muss ab und zu, so zweimal im Kampf, muss man so Minen deaktivieren, indem man sich unter sie stellt. Und dabei sind ganz viele kleine Gegner, die nicht wenig Schaden machen und wenn man nicht aufpasst, man stirbt. Und das muss man halt zu dritt machen. Und das war halt albtraumhaft gebaut. Also es war weder so interessant wie ein Raid-Boss. Und noch war das halt so, dass für die meisten Gruppen die Strategie, die Bungie sich anscheinend überlegt hat, dass die meisten Leute einfach keinen Bock drauf hatten und alle wollten es halt, also wie immer. Ich meine, das ist ein bisschen, ich finde halt, dieser Boss zeigt ein bisschen ein Problem, was Bungies Design sowieso hat, dass die immer ein bisschen so wie so strenge Lehrmeister immer wollen, so sollt ihr das machen, aber. Und wenn man halt sieht, ah, die Community hat irgendwie so ein Cheat oder ein Cheese oder was entwickelt, nee, dann müssen wir das rauspatchen sofort. Aber bei dem Boss, was also die meisten Leute hatten keinen Bock. Ich meine, ich habe es gesehen, dass gute Streamer das konnten. Ne? Die konnten reingehen, die haben den Boss angegriffen. Wenn der ein bisschen, also die Hälfte Schaden genommen hat, dann sind die weg, haben die Minen gemacht. Dann haben die sich nochmal hingestellt, haben Schaden gemacht und die letzten Minen gemacht und war alles gut. Aber die Leute, mit denen ich gespielt habe, die haben, es gab halt diesen Raketenwerfer Gjallarhorn oder Gjallarhorn. Und alle mussten das haben, hatten wir dann alle. Und wir mussten halt gucken, dass wir volle Munition hatten. Und in Destiny 1 gab es dieses System, dass man Munition aufladen konnte mit so einem, es gab so Materialien, die konnte man einmal alle 20 Minuten oder halbe Stunde benutzen. Weiß ich gar nicht mehr, was für eine Zeit, aber es war lang. Und das konnte man benutzen. Und dann haben wir das alle gemacht, vor dem ersten Versuch, sind da rein und haben versucht halt möglichst schnell so viele Raketen auf ihn zu schießen. Und hoffen, dass er halt schnell stirbt und dann machen wir die Minen. So. Und meistens funktioniert das eben nicht. Und dann musste man in der Halle vor diesem Kampf warten, bis die Zeit abgelaufen ist und man wieder die Munition ablaufen konnte. Ich habe wirklich so ganz schlimme Erinnerungen, wie ich da so um 3 Uhr nachts mit irgendwelchen Amerikanern und einem Mexikaner war das. Also wir haben da gewartet und so, ich dachte, was mache ich mit meinem Leben hier? Ja, ich meine, wir haben das natürlich gemacht, um irgendwie Loot zu bekommen, was wir dachten, das brauchen wir in unserem Leben. Aber das war wirklich einfach weder spannend, doch irgendwie wirklich interessantes Design. Und ja klar, man hätte es richtig machen können, aber das hat die Leute auch ein bisschen überfordert, das richtig zu machen. Ja, und ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr schlechter Boss. Und spannend war, Bungie hat immer so Hitzekarten, ne? Und die Hitzekarte für diesen Kampf, die größte Ballung war in dem Vorraum. Und ich finde, wenn das passiert, dann weißt du, dass du als Entwickler was wirklich falsch gemacht hast, dass die meisten Leute im Vorraum warten auf deinen Bosskampf. Ja, weil die alle warteten mit der Munition. Ja, und ich finde tatsächlich so Raid-Gegner in Destiny oder so, auch jetzt in Destiny 2, Kalos, der Raid-Gegner im neuesten Raid, der ist schon ein bisschen, ja, dabei. Ist einfach zu schwer, verlangt normalen Spielern meines Erachtens zu viel ab. Aber Skolas war für mich noch beleidigender, sage ich mal, oder noch schlimmer, weil das halt nicht so interessant war. Ja, also einfach draufschießen und klar, man kann sagen, ja, du hast halt einen Arm hinter deinem Rücken gebunden und dann musst du da hinlaufen und zurück und nochmal hin und da dabei die Boss irgendwie abschießen und auch noch kleine Gegner abwehren. Also man kann halt alles schwer machen, ja, man muss es interessant machen. Und ich finde, in modernen Spielen, gerade wie sowas wie Destiny oder so, ist das mehr eine Herausforderung als die Sachen, die wir besprochen haben bei so 16-Bit-Spielen oder so.
Ja, ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber.
Mhm.
Fand ich jetzt trotzdem interessant, dass du aus Destiny tatsächlich einen Boss hier reingebracht hast. Also ich rechne Destiny halt ziemlich hoch an, dass sie sowas probieren oder probiert haben und auch erfolgreich da geschafft haben, diese Raids, auch wenn ich selber nie eingespielt habe. das ist halt irgendwie so eine Königsklasse von Boss legen und auch wenn du da dich irgendwie verabreden musst, um das zu machen und dann mehrere Stunden bei draufgehen. Wenn du eine Gruppe hast, die da zusammenkommt, dann macht das ganz sicher auch sehr viel Spaß. Vor allem, wenn du dich irgendwie das erste Mal an so einem Boss versuchst und da rausfinden musst, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg, um jetzt irgendwie voranzukommen. Du hast ja auch ziemlich viel bei uns im Destiny-Podcast darüber berichtet, was so deine Erlebnisse da waren. Also das rechne ich Bungie auch ziemlich hoch an. Es ist so ein Erlebnis jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich auch ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, das hat alles so ein bisschen experimentellen Charakter, da kann sowas einfach passieren. Ne? Es ist so meine Sichtweise jetzt als Außenstehender auf das.
Ja, wenn ich überlege, aus den gleichen Gründen hätte ich irgendwas aus The Division nehmen können. Also das, wo man in The Division, da schießt man da also stundenlang auf irgendwie so ein Fahrzeug. Das war auch drin. Das war ähnlich. Vom Spannungsniveau her.
Ich habe ja auch Division gespielt. Ja. Ich bin ja Level 30 und höchstes Ausrüstungslevel und so. Inzwischen auf dem PC. Und das Witzige ist, ich habe von der Story halt nichts mitbekommen, weil ich das mit Kollegen gespielt habe, die auch alle Level 30 waren und die haben mich einfach mitgezogen. Also ich habe immer die Mission ausgewählt, höchsten Schwierigkeitsgrad, und dann konnten die halt richtig easy da durchballern und ich war dann immer nur hinter irgendeiner Deckung und die haben mir einfach die Level dann quasi geschenkt. Ich bin innerhalb von 12 Stunden auf Max-Level gekommen, was glaube ich irgendwie normalerweise so an die 40 oder so dauert, wenn man das normal spielt. Oder 30, 40, keine Ahnung. Und ich habe das recht schnell hingekriegt und habe von der Story echt wenig mitbekommen. Also wenig bis gar nichts. Das ist jetzt nur noch so ein... Ja, jetzt momentan ist es halt nur noch so ein Multiplayer-Shooter, den ich mit ein paar Kollegen spiele, was halt eigentlich auch ganz witzig ist. Aber Story war mir halt irgendwie egal. Deshalb kann ich dazu leider nichts sagen. Also deshalb habe ich, da kann ich mich tatsächlich an keinen Boss erinnern. Also
es gibt halt so ein Endspiel-Ding, wo man gegen so ein Fahrzeug kämpfen muss.
Ich kann mich gegen einen Helikopterkampf erinnern, wo man einen Helikopter runterschießt.
Das ist Ende der Kampagne, das ist okay. Ach so. Aber okay. Gibt so ein gepanzertes Fahrzeug irgendwie. Und es ist auch so sehr, sehr schwer. Drohnen attackieren einen und ja, also das fand ich auch einfach. Also das war halt, am Ende hatte ich das Gefühl, hat man gemerkt, wir haben es zwar geschafft, aber niemand hier hat Lust, das je wieder zu machen. Und das darf natürlich auch nicht passieren bei so einem Spiel. Ja. Mhm. Also okay, wir haben es geschafft. Bis dann, hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ja. Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, Tim, du hast recht, das ist eine Herausforderung für so Spiele. Die müssen halt, also die wollen uns alle ewig binden, ne? Dass wir eigentlich nur ein bisschen in unserem Leben arbeiten, so ein paar Stunden, und dann investieren wir alles, was wir verdient haben, in Mikrotransaktionen.
Ja, und Lootboxen und so.
Ja, das ist so die Dystopie von Videospielen dann, ja.
Ja, ja. Und dann soll man noch Serien gucken ohne Ende, weil einfach zu viele Folgen auf einmal erscheinen. Und
ja.
Ja.
Und ab und zu besprechen wir die nie, wir tweeten lieber drüber.
Ja, genau. Schreiben drüber. Ich schreibe ja gerne Listen über sowas, wie man es gucken müsste, wenn man Zeit hätte. Das könnt ihr auf meinem Blog tinkengill.com nachlesen. Oh je. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir 14 nicht so empfehlenswerte Bosse empfohlen zu spielen, die teilweise doch sehr empfehlenswert sind. Uns wird natürlich auch interessieren, was ihr so an Bossen picken würdet, die euch ziemlich geärgert oder aufgeregt oder enttäuscht haben. Könnt ihr alles auf unserer Webseite hinterlassen, playtogether-podcast.de. Da findet ihr auch Informationen, wie ihr uns auf Twitter finden könnt. Und ich würde sagen, haben wir es, wa? Sind wir beim Endboss angelangt? Ja, Carsten, Robert, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch so viele schöne Bosse ausgesucht habt oder auch nicht so schöne Bosse.
Ja, gerne.
Ihr könnt euch natürlich auch die Folge anhören, wo wir die besten Bosse gepickt haben. Und ich habe mir da leider nicht vorher nochmal die Liste angeschaut. Kann natürlich sein, dass es da tatsächlich eine Überschneidung gab und Robert den Human Reaper aus Mass Effect 2 dort untergebracht hat.
Daran kann ich mich erinnern. Ich
hab's gemacht. Wir haben in unserem Doc hast du, Timo, deine Bosse nicht eingetragen, sondern nur Robert und ich.
Ja, weil ich sie dann im Podcast, glaube ich, untergebracht hat.
Nee, ist es auch nicht. Also wenn man ihn hört, ja.
Okay.
Was hatte ich sonst noch drin?
Warte. etwas Live-Recherche.
Reguläre
Episode? Nein. Ablage.
Endboss. Ah, genau. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es, ja.
Verdammt, ist es auch noch schneller als ich.
Ah, ja. Okay, ich meine, ja. Psycho Mantis hatte ich damals gewählt. Das wird auch manchmal
schwer. Du hast keine Nummer 1 gehabt.
Ja, witzig. Oder ich habe es einfach erfunden. Aber GLaDOS hatten wir beide gewählt. Das war
genau.
Ja, ist natürlich auch super. Ja. Ja, im Gegenteil, ne, das war ein Boss, wo auch Geschichte erzählt wird, ne? Also das war sehr, sehr gelungen, ja. Cool.
Ja, wenn einer von euch GLaDOS jetzt hier untergebracht hätte, hätte ich euch leider die Kündigung aussprechen müssen.
Was? Klar, ach so, GLaDOS als schlecht, ja.
Ja.
Also als Boss ist sie echt schon schlecht. Gerade in Teil 2. Schickt sie einen einfach weg. Wie dumm ist das denn? Da hat sie einen schon gefangen und dann schickt sie einen weg. Das ist echt schwach von ihr.
Okay, ich würde sagen, machen wir den Sack zu.
Ja. Alles klar.
Gut. Dann habt noch einen frohen Abend. Hört weiter unseren Podcast, bewertet uns auf iTunes und ansonsten wünschen wir euch ein frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.